Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW.
Wenn man sich damit befasst, das haben wir dann getan, dann kommt man ziemlich schnell zu dem Punkt, wo man sagt, der Tarif ist das gerechteste System, was wir haben. Das schützt die Menschen, die vielleicht nicht so gut für sich einstehen können, davor, dass sie am Ende die sind, die nicht mehr bekommen.
Nina Estermann, Betriebsrätin bei der WAZ, setzt sich dafür ein, dass die drei Funke-Zeitungstitel in NRW wieder einen Tarifvertrag bekommen. Die Funke Mediengruppe hatte sich Ende 2022 aus dem Arbeitgeberverband verabschiedet und damit auch aus dem Flächentarifvertrag für Tageszeitungen. Was das für die Beschäftigten bedeutet und wie der aktuelle Stand ist, darum geht es in dieser Folge. Und darüber spreche ich mit Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Und mein zweiter Interviewgast ist Nina Estermann, Betriebsrätin bei der WAZ. Hallo Nina.
Hallo Sascha und hallo Christian.
Jetzt kennen sich ja nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer so genau damit aus, welche Zeitungen überhaupt zu Funke gehören. Christian, kannst du uns da mal einen Überblick geben?
Ja, wir haben da in Nordrhein-Westfalen drei Titel. Und zwar haben wir die Westfalenpost, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und die NRZ, die Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung.
Die Funke hat aber doch auch andere Zeitungstitel in anderen Bundesländern, ne?
Ja, wir haben in Niedersachsen die Braunschweiger Zeitung. Nina, wie heißt die in Thüringen?
Wir haben die Thüringische Allgemeine, die Ostthüringische Zeitung. Wir haben das Hamburger Abendblatt, die Bergedorfer Zeitung, die Berliner Morgenpost.
Den Harzkurier habe ich noch gefunden.
Den Harzkurier, der ist aber, glaube ich, auch nur eine Beteiligung.
Okay. Und dann gibt es ja theoretisch auf der Internetseite von Funke noch die Westfälische Rundschau, aber die haben ja keine eigene Redaktion. Zombie-Titel, die zielen wir einfach mal nicht mit, ne? Okay, aber von diesen Tarifverträgen in NRW, wie viele Redakteurinnen und Redakteure arbeiten denn da?
Ja, wir rechnen mit über alle drei Titel zusammen mit ungefähr 400 Redakteurinnen und Redakteuren.
Das sind die, die ja bis Ende des Jahres im Tarif waren, so ungefähr, oder für die halt früher der Tarifvertrag galt. Jetzt gibt es aber auch Redakteure bei Funke, die noch nie im Tarif waren. Arbeitgeber sind ja beim Gründen von Tochterunternehmen schon mal sehr kreativ, oder?
Ja, es gibt Mitarbeiter, die noch nie im Tarif waren, und zwar in Nordrhein-Westfalen, aber auch außerhalb Nordrhein-Westfalens. Und in Nordrhein-Westfalen sind das vor allen Dingen Mitarbeiter, die in der Medien-Service GmbH beschäftigt sind.
Und wer ist da so drin?
Da zählt unter anderem der Funke-Sport zu, das, was früher als Hauptsport bekannt war, die Online-Redaktion für NRW. Und dann gibt es noch einen Veranstaltungskalender. Der zählt da auch dazu, das sind alles Redakteure.
Und die Fotografen sind da auch noch drin, ne?
Nee, die sind da nicht drin. Die sind in einem eigenen Unternehmen, die sind in den Funke Fotoservices, die sind auch außertariflich.
Ich habe ja schon gesagt, die haben Arbeitgeber manchmal sehr kreative Ideen, wie sie Leute aus ihrem Unternehmen auslagern, die dann keinen Tarif mehr kriegen oder für die dann irgendwie ein Betriebsrat nicht mehr gilt. Also schon sehr kreativ. Aber wir haben ja gerade gesagt, für diese Leute soll es jetzt um Tarifverhandlungen gehen. Funke ist ja zu Ende 2022 aus dem Arbeitgeberverband BDZV ausgetreten. Grund, also bis dahin war ganz klar, sind im Tarif. Grund war der Umgang des BDZV-Chefs Matthias Döpfner mit dem Reichelskandal. Das hat zumindest die Funke-Verlegerin Julia Becker damals so gesagt. Döpfner als Springer-Chef war ja eben auch Reichelschef. Und Becker hatte gefordert, dass Döpfner zurücktritt von der Spitze des BDZV, hat er nicht gemacht. Und daraufhin ist Funke aus dem BDZV raus. Also das war die offizielle Variante. Der DJV hat aber damals schon geargwöhnt, dass das nur ein Vorwand ist, um sich aus dem Zeitungstarifvertrag zu verabschieden. Oder sehe ich das falsch, Christian?
Wir wissen es nicht. Wir vermuten aber, dass man damals auch schon die Tarifflucht im Blick gehabt hat und dass das auch mit ein Grund gewesen ist.
Okay, du hast ja gerade schon den Begriff genannt. Tarifflucht nennt man das, wenn ein Unternehmen aus dem Arbeitgeberverband austritt. Aber was ist dann so die Folge? Gelten dann Tarifverträge sofort überhaupt nicht mehr?
Die Tarifverträge gelten noch weiter, aber nach ihrem Ende können sie ersetzt werden durch andere Vereinbarungen. Solche anderen Vereinbarungen können entweder Änderungen der Arbeitsverträge sein oder es können auch Betriebsvereinbarungen sein.
Ich habe es eingangs ja schon gesagt, für die Funke-Beschäftigten geht es jetzt darum, überhaupt wieder einen Tarifvertrag zu bekommen. Warum ist das eigentlich so wichtig?
Das ist deshalb so wichtig, damit vor allen Dingen auch junge Kollegen, die bei Funke neu eingestellt werden, damit auch die eine finanzielle Perspektive bekommen. Denn wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Tarifs angestellt werden, dann fehlt denen die finanzielle Perspektive. Und zwar deshalb, weil die zwar vielleicht am Anfang ein Gehalt bekommen, das gar nicht so sehr vom Tarif abweicht. Sie werden dann aber in Zukunft keine Steigerungen mehr erhalten, es sei denn, sie handeln diese selber aus. Und das ist vielleicht einmal möglich, vielleicht gelingt einem das auch zweimal bei einem Arbeitgeber, aber dass einem das so regelmäßig gelingt, wie der Tarifvertrag selbst Steigerungen vorsieht, das ist einfach unwahrscheinlich. Und wir sorgen uns nicht nur um neu angestellte Mitarbeiter, sondern auch um die Altbeschäftigten, um diejenigen, die jetzt schon im Unternehmen beschäftigt sind, weil die Erfahrung lehrt uns, dass Arbeitgeber, die aus dem Tarifvertrag austreten, versuchen, auch bei den Altbeschäftigten vom Tarifvertrag abzuweichen. Und das tun sie, indem sie versuchen, die davon zu überzeugen, neue Arbeitsverträge abzuschließen, in denen auch diese auf tarifliche Regelungen verzichten.
Also zum Beispiel Urlaubsgeld oder freien Tage oder was ich was, Zulagen für die betriebliche Altersvorsorge, sowas alles, ne?
Häufig geht es darum, dass man einfach nur auf künftige Tarifsteigerungen verzichtet, die als sogenannte Stufen im Tarifvertrag vorgesehen sind. Denn was viele Arbeitgeber nicht gerne möchten, ist, dass die Gehälter automatisch steigen. Vielmehr möchten die Arbeitgeber selbst bestimmen, wer wann mehr Geld bekommen soll. Und genauso wie diese automatischen Steigerungen möchten viele Arbeitgeber auch vermeiden, dass die Gehälter automatisch steigen, weil die Gewerkschaften alle 2 Jahre Erhöhungen aushandeln. Auch diese Erhöhungen sollen vermieden werden.
Nida, jetzt habt ihr euch ja entschieden, ihr wollt Tarifverhandlungen aufnehmen. Was war denn so aus deiner Sicht der Grund für dich oder auch für die Belegschaft, jetzt sich drum zu kümmern?
Naja, ein Grund ist, dass man von allen Ecken hört, dass es nie besser wird als im Tarif. Also der Arbeitgeber geht aus dem Tarif und sagt dann als erstes, ja, das ist super, weil wir jetzt endlich leistungsbezogen entlohnen können und die Sitzfleischprämie, so wird das hier genannt, fällt dann weg. Man treibt immer gerne Keile zwischen die Belegschaft und einen treibt man eben, indem man es eine Sitzfleischprämie nennt, wenn jemand lange im Unternehmen ist. Die Jungen ärgern sich natürlich zu Recht oft darüber, dass sie auch im Tarif wesentlich weniger verdienen als die Älteren. Und denen erzählt man dann, dass das ohne Tarif viel besser ist, weil sie dann ihre Gehälter frei verhandeln können und dann auch noch für ihre Leistung bezahlt werden können. Das hört sich toll an und wenn man sich dann umhört in Unternehmen, wo das schon mal gewesen ist, dann hört man diese Geschichte aber nicht. Man hört aus keinem Verlag, ich habe es noch von keinem in Deutschland gehört, dass ich glaube eine, die Badische Zeitung, die zahlen über Tarif, ansonsten zahlt niemand über Tarif. Und wenn man sich damit befasst, das haben wir dann getan, dann kommt man ziemlich schnell zu dem Punkt, wo man sagt, der Tarif ist das gerechteste System, was wir haben, so. Das schützt die Menschen, die vielleicht nicht so gut für sich einstehen können, davor, dass sie am Ende die sind, die nicht mehr bekommen.
Da geht es ja auch bei diesem Leistungsbezogenen, das habe ich ja bei den Lokalfunktarifverhandlungen auch immer mal wieder. Ja, man könnte die Leute gerechter entlohnen nach Leistung. Und dann denkst du, okay, wir sind irgendwie 5 Leute und wen der Chef nicht leiden kann, der kann so gut sein, wie er will, der kriegt einfach keine Gehaltserhöhung. Das spielt auch eine Rolle, oder?
Ja, und wie will man die Leistung eines Reporters und einer Reporterin messen? Bemisst man das in Klicks und Reichweite? Bemisst man das in Qualität der Geschichte? Bemisst man das in Ausstoß, in Preisen? Das ist ja nicht objektiv.
Das stimmt.
Und dazu kommt, dass ja auch Führungskräfte bei Tageszeitungen häufig nicht gelernt haben, solche Verhandlungen zu führen. Und so haben wir von Anfang an befürchtet, dass es dann Nasenprämien gibt.
Jetzt haben wir ja mal so grundsätzlich gesprochen, was bedeutet eigentlich Tarifflucht und was würde es bedeuten, ohne Tarifvertrag zu arbeiten. Aber jetzt kann ja vermutlich nicht einfach die Gewerkschaft zum Arbeitgeber gehen und sagen, so, wir verhandeln jetzt mal mit euch einen Haustarif, weil wir finden, das ist wichtig. So lief das vermutlich nicht, Christian.
Sascha, so haben wir das nicht gemacht, sondern wir sind aufgefordert worden, durch die Funke-Mitarbeiter Tarifverträge abzuschließen. Das bedeutet, dass wir auch den Rückhalt der Kolleginnen und Kollegen bei Funke haben, sodass wir nicht einfach so zu Verhandlungen hingehen, sondern dass wir auch wissen, dass die Redakteurinnen und Redakteure bei Funke uns auch unterstützen bei den Verhandlungen, wenn es notwendig wird. Und unterstützen bedeutet, wenn man ehrlich ist, dass man gegebenenfalls auch bereit ist zu streiken.
Nina, wie war das denn? Also da hat es ja Versammlungen gegeben. Wie muss ich mir das vorstellen? Da kommt jemand vom DJV und sagt, so, das ist Sache und wer ist dafür? Oder wie geht das?
Naja, also der kommt irgendwann und sagt, das ist Sache, wer ist dafür? Aber im Vorfeld haben wir bei der Westfalenpost, bei der NRZ und bei der WAZ zusammen mit dem DJV eine Roadshow gemacht. Das ist ein Anglizismus und bedeutet im Prinzip, dass Christian Weihe oder Volkmar K. mit den entsprechenden Kollegen und Kolleginnen vor Ort jede Lokalredaktion abgeklappert haben und abgefragt haben, wie stehst du zum Tarif, welche Fragen hast du zu unserer Sache und nochmal ganz kleinteilig tatsächlich informiert haben, um was es hier überhaupt geht, nämlich darum, den Tarif zu halten oder wieder zu erkämpfen. Wir wollen ihn ja am liebsten in der jetzigen Form erhalten. Das heißt, es war erstmal ein ganz niederschwelliges Kontaktangebot, da sind auch nochmal Adressen gesammelt worden, beziehungsweise Kontaktdaten. Und dann hatten wir Ende Januar, Anfang Februar zwei größere Veranstaltungen, eine in Schwerte, damit die Kolleginnen von der Westfalenpost da gut hinkommen können, und eine in Essen für die restlichen, wo auch die Funke Medien in NRW bei waren, wo alle Mitglieder und Nichtmitglieder eingeladen waren. Und da haben wir dann nochmal informiert, da waren dann auch Kollegen, die schon mal den Tarif verloren haben und haben berichtet, was in ihren Häusern passiert ist. Und dann haben wir schlussendlich abgestimmt, wer dafür ist, eine Tarifkommission zu bilden.
Und ich vermute mal, die Mehrheit sagte ja.
Ja, nicht die Mehrheit, sondern 100%.
Das ist ja schon ein Erfolg.
Ja, 100% der Anwesenden haben klar gesagt ja.
Hattest du mit so einem Zuspruch gerechnet?
Ich?
Ja.
Ja. Also ganz einfach, niemand geht zu einer Veranstaltung, um dann zu sagen, nee, interessiert mich doch nicht. Aber ja, hatte ich auch, weil das Thema mittlerweile, glaube ich, vielen klar ist. Einerseits geht es ja immer um das eigene Leben, aber wir wissen auch alle, wir haben Fachkräftemangel. Besonders der Lokaljournalismus ist, also ich finde, die Arbeit im Lokaljournalismus ist super, das weiß nur der Nachwuchs nicht unbedingt. Und auch für die müssen wir ja sorgen. Und das ist auch vielen klar.
Es ist aber dann auch ein bisschen kurzsichtig von den Arbeitgebern, wenn die sagen, die haben ja auch schon diese zweite Tarifgruppe eingezogen vor, ich weiß gar nicht, ist das schon ewig hier, 10 oder 15 Jahre, dass damals ja schon Zeitungsleute niedriger bezahlt wurden, also Jüngere besonders. Und jetzt wollen sie nochmal tiefer gehen, haben andererseits Fachkräftemangel und finden keine Leute oder zum Teil ja auch schon keine Volontäre mehr. Ist ja an sich kurzsichtig, oder?
Das interessiert uns tatsächlich auch, denn kurz bevor wir uns getroffen haben, nämlich seit Anfang Januar, werden bei Funke in NRW junge Redakteurinnen und Redakteure außertariflich angestellt. Und da haben wir uns gefragt, wie es denn jetzt aussieht mit der Bezahlung, ob die jetzt tatsächlich leistungsbezogen und tarifnah und so ist, und sind dann zu dem Schluss gekommen, nee, ist sie nicht, weil sie denen jetzt schon 10% weniger Jahresgehalt bieten als ihren Tarifkolleginnen, wenn man davon nochmal abzieht, dass die zusätzliche Arbeitszeit gar nicht bezahlt werden soll. Also die Differenz zwischen 36,5 und 40 Stunden, die hat mal jemand ausgerechnet, das sind zwischen 18 und 19 Arbeitstage im Jahr.
Wahnsinn. Wie sieht das denn aus, du als Betriebsrätin, kommen denn auch schon mal jüngere Leute erstmal zu dir und sagen, ich möchte hier bei euch anfangen als Volontär, worauf muss ich achten, oder kriegt ihr das gar nicht so mit, was die jungen Leute so tun?
Doch, wir kriegen das mit und das macht mir auch wirklich Kummer, weil wir ihnen ja kaum etwas raten können. Bei den Volontärinnen ist es noch leicht, die sollen erstmal ihr Volontariat machen und das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber die sind bei Funke ohnehin nur tarifnah angestellt. Anders sieht's aus bei den Volontärinnen, die jetzt in den Job starten, die jetzt frei verhandeln müssen, ihre Gehälter. Das ist die erste Generation. Alle Vorhergehenden wussten, was sie bekommen. Die jetzt kommen, wissen es nicht. Und ich spüre da eine große Verunsicherung, weil sie einfach nicht wissen, an welchem Punkt sie einschlagen sollen, wie viel sie rausholen können. Sie wissen, wo sie hinkämen, wenn sie nach Tarif eingestellt würden. Da kommen sie aber nicht hin in der eigenen Verhandlung. Ich finde das fatal. Und am fatalsten finde ich, und deshalb finde ich auch das Engagement für den Tarif so wichtig, dass wir künftig in einer Redaktion ganz verschiedene Arbeitsbedingungen haben werden. Wir werden die haben mit Alttarif, mit 36,5 Stunden, mit Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, mit 33 Tagen Urlaub, weil sie vielleicht schon 40 sind oder vielleicht haben sie sogar 34 Tage Urlaub. Und daneben sitzen dann die, die 40 Stunden arbeiten und ganz viele Privilegien nicht haben werden.
Und das ist ein Problem auch aus deiner Sicht?
Ich finde, Ungerechtigkeit ist immer ein sehr großes Problem.
Da ist was Wahres dran. Jetzt nochmal zurück zu den Versammlungen bei den Funke-Titeln. Christian, hattet ihr vom DJV NRW denn mit so einem Zuspruch gerechnet von den Leuten?
Wir haben uns das natürlich erhofft und sind jetzt auch sehr zufrieden mit dieser Art der Beteiligung.
Jetzt habe ich am Anfang ja schon gesagt, Funke hat ja nicht nur in NRW Tageszeitungen, sondern auch in anderen Bundesländern. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es da auch die Idee, Tarifverhandlungen aufzunehmen? Christian, hast du da einen Überblick?
Der Unterschied zu den Funke-Titeln in anderen Bundesländern ist, dass dort überwiegend die Tarifverträge nicht oder nicht mehr gegolten haben, während die bei uns weggefallen sind.
Was heißt das jetzt konkret? Also die hatten eh keinen Tarif oder wie?
Genau, die anderen Titel haben überwiegend keinen Tarif.
Und in NRW läuft aus?
Ja, und weil in Nordrhein-Westfalen die Tarifbindung verlassen worden ist, haben die anderen das zum Anlass genommen, ihrerseits jetzt auch Tarifbindung für sich selbst zu fordern.
Also auch in anderen Bundesländern passiert was?
Auch in anderen Bundesländern passiert was. Wir sind nicht alleine. In Berlin, in Niedersachsen und auch in Thüringen ist Funke vom DJV aufgefordert worden, Tarifverhandlungen zu führen.
Und in Hamburg auch.
Ah, okay. Also ich finde es auch mal interessant, dass sehr häufig, wenn es um Streiks geht, auch bei Tageszeitungen, wenn es früher Gehaltstarifverhandlungen gab, so die Zeitungsredakteure oder Medienleute an sich sind da ja eigentlich sehr zurückhaltend in aller Regel. Jetzt nicht mehr.
Ich muss ja mal eben sagen, dass Funke ja schon immer ganz gut beim Streiken war in NRW. Man spricht, glaube ich, von einem Zugpferd.
Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Im Vergleich haben wir auch einen hohen Organisationsgrad. Ich weiß nicht, Christian, ob du die Prozentzahl hast.
So ist es. Wir haben einen sehr guten Organisationsgrad in Nordrhein-Westfalen. Aber in den anderen Bundesländern ist er zum Teil auch sehr gut.
Okay, jetzt mal zurück zu Funke in NRW. Es hat da jetzt diese Versammlung gegeben. Wie geht's denn jetzt weiter?
Beide Gewerkschaften, Verdi und DJV, werden jetzt Tarifkommissionen gründen. Diese werden dann Forderungen aufstellen und dem Arbeitgeber übermitteln und zu Verhandlungen darüber auffordern.
Und wie lange das dauert, weiß man nicht so genau, ne?
Wir werden da ganz zeitnah mit beginnen jetzt.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei den anstehenden Tarifverhandlungen. Es wird ja ein Haustarif sein. Dankeschön, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Danke, Sascha.
Und danke auch an Nina Estermann, Betriebsrätin bei der WAZ.
Gern geschehen und Dankeschön.
Und wie immer gibt's jetzt noch Wissen mit Weihe, die Rechtsrubrik im DJV-Podcast mit handfesten Tipps zu einem rechtlichen Thema. Ausnahmsweise mit Dr. Konstanze Berkenbrink, Justiziarin beim DJV NRW. Hallo Konstanze.
Hallo Sascha.
Die Justiziare des DJV NRW helfen, wenn Mitglieder rechtliche Fragen oder Probleme haben. Und ein immer wiederkehrendes Thema sind unbezahlte Honorare. Konstanze, worum geht's denn da konkret?
Ja, also die Honorare werden halt häufiger mal nicht bezahlt und da gibt's verschiedene Gründe. Manchmal streitet man sich drüber, ob der Journalist die Leistung so erbracht hat, wie das vereinbart ist. Der Journalist meint natürlich ja und der Auftraggeber meint vielleicht mal nicht. Dann gibt es auch, dass der Auftraggeber finanzielle Probleme hat und deshalb nicht zahlt. Wenn man das weiß, dann kann man zum Beispiel eine Ratenvereinbarung treffen, sodass das wenigstens peu à peu gezahlt wird. Und manchmal weiß man es auch schlicht nicht, die Zahl nicht und man weiß nicht, wieso. Und ganz schwierig ist es dann, wenn man gar nicht weiß, wer der Vertragspartner genau ist. Das kommt nämlich auch manchmal vor. Und dann weiß man nicht, an wen man sich jetzt wendet, so mit der Mahnung. Und falls man es dann hinterher gerichtlich durchsetzen muss, weiß man da auch nicht, wen man da verklagt. Das ist dann ziemlich doof, denn wenn man den Prozess verliert, weil man den falschen Beklagten ausgewählt hat, dann muss man ja die Prozesskosten tragen.
Wie kann denn das sein? Wenn ich vom Chef vom Dienst einer Zeitung oder eines Radiosenders einen Auftrag bekomme, dann ist doch eigentlich klar, wer mir den Auftrag gegeben hat.
Ja, das ist richtig. Also wenn es jetzt von der Zeitung kommt oder vom Radiosender, dann ist natürlich immer klar, wer der Auftraggeber ist. Aber wir haben auch viele Mitglieder, die für Unternehmen arbeiten, da zum Beispiel die Internetseiten erstellen oder so. Und da die Unternehmen oft so ein bisschen kompliziert aufgebaut sind und es da verschiedene Gesellschaften gibt, weiß man dann hinterher nicht genau, welche Gesellschaft der Auftraggeber ist. Man weiß zwar, mit welcher Person man gesprochen hat, aber nicht immer, für wen die dann gehandelt hat, für welche Gesellschaft.
Einfacher wäre es dann natürlich, wenn ich den Auftrag schriftlich hätte und da drin steht, wer mein Auftraggeber ist. Das ist aber nicht immer so, oder?
Das stimmt. Also ist natürlich praktisch, wenn man einen schriftlichen Vertrag hat. Da steht dann halt drin, wer die Vertragspartner sind. Und da steht dann halt auch ansonsten viel drin, was so geregelt sein sollte. Aber es kommt natürlich häufig in der Praxis vor, dass man einfach mündlichen Vertrag schließt, also am Telefon zum Beispiel sich unterhält oder dass man E-Mails hin und her schreibt. Und das ist dann halt genauso ein Vertrag, der ist genauso gültig, wie als wenn ich ein Stück Papier habe, wo dann hinterher beide drauf unterschreiben. Aber da ist es dann halt nicht so ganz so klar, was vereinbart wurde und man kann es dann hinterher nicht so gut nachweisen. Deshalb ist es im Zweifel, wenn man nur mündlich drüber gesprochen hat, ganz gut, wenn man nochmal eine Mail hinschreibt, so die wesentlichen Punkte festhält, nach dem Motto, ich fasse nochmal unser Gespräch zusammen, dann hat man das wenigstens so schriftlich. Wenn der andere dann nicht zurückschreibt, so war das aber gar nicht, dann hat man wenigstens was, woran man sich hinterher halten kann, falls man sich dann nicht mehr einig ist, was man vereinbart hat.
Ah, das hilft dann auch, wenn man sich nicht einig ist, was ich eigentlich kriege für mein Produkt. Wie du ja am Anfang gesagt hast, manchmal.
Ja, zum Beispiel.
Also manchmal streitet man sich ja auch um die Höhe, ne?
Genau, das kann man natürlich dann da alles nochmal zusammenfassen. So, das Wesentliche ist ja eigentlich immer, was soll der Journalist machen und welches Honorar kriegt er dafür? Und wenn man das dann nochmal irgendwie zusammengefasst hat, kann man sich hinterher darauf berufen und falls es dann mal irgendwie vor Gericht landen sollte, ist das natürlich dann auch hilfreich.
Dann muss dann aber wahrscheinlich auch in der Signatur von dem anderen stehen, für welche Firma er arbeitet. Sonst hast du doch wieder das Problem, wozu gehört jetzt diese Internetunterseite?
Das stimmt natürlich. Wenn das jetzt nicht sicher ist, also das Problem, dass man nicht weiß, worauf man sich geeinigt hat, kann man ja auch mal da haben, wo man den Vertragspartner sicher weiß. Aber wenn man das nicht sicher weiß, dann sollte man auch in die Mail nochmal reinschreiben, ich gehe davon aus, dass ich für die so und so Gesellschaft den Auftrag da erfülle.
Ah, das hilft dann schon mal. Aber es gibt ja auch schriftliche Aufträge, die können auch Tücken haben. Ich habe gehört, für größere Drehs beim Fernsehen, Dokumentationen über 3 Monate oder so, da gibt es eher etwas Schriftliches. Worauf muss man denn da achten?
Also wenn es was Schriftliches gibt, dann ist nicht so das Problem, dass es unklar ist, sondern da ist eher das Problem, gerade wenn das halt ein großer Vertragspartner ist, die versuchen dann natürlich die Regelung immer so sehr zu ihren Gunsten zu machen und den schwächeren Vertragspartner da drin zu benachteiligen. Zum Beispiel, was ein ganz großes Problem ist, ist, dass die Sender und die großen Verlage dann oft versuchen, die komplette Haftung auf die Journalisten abzuwälzen. Die sollen dann für alles im Fall der Fälle gerade stehen. Und da muss man immer aufpassen, dass man sowas nicht unterschreibt.
Und wenn man Fragen zu schriftlichen oder mündlichen Verträgen hat als Mitglied, dann kann man sich auch schon vorab an euch im Justiziariat des DJV NRW wenden, ne?
Klar, also dafür sind wir ja da. Wir beantworten die konkreten Fragen gerne, wenn jemand in einem Vertrag schon was gefunden hat, was ihm seltsam vorkommt. Aber man kann uns auch gerne den ganzen Vertrag schicken und dann gucken wir den auf mögliche Fallstricke hindurch und sagen, was da vielleicht geändert werden sollte.
Also, bei Unklarheiten in Honorarverträgen besser vorher mal fragen. Vielleicht auch beim Auftraggeber, ehe es zum Rechtsstreit kommt. Dankeschön, Dr. Constanze Berkenbrink, Justiziarin des DJV NRW.
Dank dir auch, Sascha.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 12. März. Im April ist dann der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Die Podcasts des DJV NRW, normalerweise jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war Folge 25 von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.